Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute sprechen wir über ein Thema, das sehr mit unserem Rechtsstaat zu tun hat. Unsere Gerichte, die haben viele Entscheidungen zu treffen, viele Urteile zu fällen. Und ja, wenn wir alle gut miteinander auskommen würden, dann bräuchten wir nicht so viele Regeln. Leider gibt es eben doch immer wieder Menschen, die unterschiedlicher Aufsicht sind, Ansicht sind. Dementsprechend haben wir viele Gesetze in Deutschland geschaffen, um das Miteinander vernünftig zu regeln, dass keiner unnötig zu Schaden kommt. Und sollte es dann doch mal dazu kommen, dass ein Mensch eine dieser Regeln überschreitet, dann muss ein Gericht darüber urteilen, wie weiter verfahren wird. Und damit diese Menschen dann in diesen Urteilen nicht alleine gelassen werden, beziehungsweise natürlich auch die Menschen, die Opfer von zum Beispiel Straftaten werden, dass die nicht alleine gelassen werden. Dafür hat der Staat eine Einrichtung geschaffen, die Bewährungs- und Gerichtshilfe. Und davon habe ich von der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Ulm nun zu Gast Hans-Peter Strobel. Herr Strobel, schön, dass Sie den Weg und die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein und in den kommenden 60 Minuten mit mir über sich, Ihre Arbeit und die Details dahinter zu berichten.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie waren schon mal bei uns, da haben wir schon mal über Sie gesprochen, für alle, die vielleicht dort nicht dabei waren. Vielleicht können Sie in ein paar Worten nochmal zusammenfassen, wer Sie sind und was Sie machen.
Ja, ich heiße Hans-Peter Strobel, ich bin der Leiter der Einrichtung Ulm, der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg. Ich bin in der Bewährungshilfe mein ganzes Berufsleben, mittlerweile über 30 Jahre. Und wir machen mittlerweile drei große Leistungsbereiche. Bewährungshilfe ist unser Hauptgeschäft, Gerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleich im Erwachsenenbereich, ein sehr wichtiges Feld. Wir sind alles Sozialarbeiter. Die Einrichtung Ulm hat nicht nur eine Dienststelle in Ulm, sondern wir sind auch noch zuständig für die Landkreise Heidenheim, Ostalbkreis und Landkreis Göppingen. Und wir in dem Bezirk, das sage ich immer ganz gerne als Vergleichsmaßstab, wohnen 1 Million Menschen, so rund, und wir betreuen dort etwa 1650 Klienten in der Bewährungshilfe. Wir machen so 600, 700, 800 Gerichtshilfeaufträge im Jahr und wir machen so 100, 150 Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren. Ja, das sind so die Größenordnungen, die wir bewegen.
Das klingt jetzt nicht gerade wenig, wenn Sie sagen, Sie haben, was haben Sie gesagt, 1650 Klienten. Das sind, wenn man es jetzt mal grob runterbricht, etwa 5 pro Tag auf 365 Tage gerechnet. Viel Arbeit, die natürlich Sie mit Ihrem Team zu bewältigen haben. Sie haben auch schon gesagt, die drei großen Bereiche, Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, Täter-Opfer-Ausgleich. Vielleicht, wenn wir da uns kurz den Moment nehmen, genauer reinzuschauen, was denn hinter der Bewährungshilfe beispielsweise steckt.
Bewährungshilfe heißt, es sind Menschen, die haben eine Straftat begangen, sind vom Gericht verurteilt worden. Und dann gibt es im Prinzip verschiedene Wege, wie sie zu uns kommen. Haben sie eine Freiheitsstrafe bis 2 Jahren bekommen, dann kann diese direkt zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn der Richter eine positive Sozialprognose sieht. So kommen etwa 2/3 unserer Klienten zu uns. Wenn eine Freiheitsstrafe über 2 Jahren ausgesprochen wird, ist eine Bewährungsaussetzung nicht mehr möglich. Dann gehen die Menschen ins Gefängnis, können aber bei guter Führung ein Strafrecht zur Bewährung ausgesetzt bekommen und kommen dann auf diesem Weg nach dem Gefängnis zu uns. Und dann gibt's noch Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Reststrafenbewährung bekommen, sondern eine Strafe über 2 Jahre voll verbüßen. Es gibt auch Einzelfälle, wo schon eine einjährige Strafe reicht. Und dann tritt eine sogenannte Führungsaufsicht ein. Dass sie nicht also unbetreut dann draußen sind, werden wir auch zuständig. Mit dieser Zuständigkeit verbinden die Richter dann in einem Beschluss Auflagen und Weisungen, die diese Menschen einzuhalten haben, die wir überwachen. Das ist einmal unsere, also wir haben so eine zweigeteilte Aufgabe, das ist die Kontrollfunktion, die wir wahrnehmen, wo wir dann auch zum Beispiel verpflichtet sind, dem Gericht zu berichten, wenn etwas nicht funktioniert und dann ein Gericht auch überlegen kann, ob sie wieder weitere Sanktionen verhängt, also die Bewährung zum Beispiel widerruft, oder bei einer Führungsaufsicht kann auch ein Verstoß gegen Auflagen und Weisungen eine neue Straftat sein, die wieder zu einer Verurteilung führt. Und das andere ist zu schauen, ja, was ist das für ein Mensch, was bringt er mit, was bräuchte der, um nicht wieder straffällig zu werden, was war vielleicht auch der Grund, warum wurde er straffällig, und dann mit dem dann gemeinsam daran zu arbeiten, ihn zu unterstützen, ihm Hilfe zu geben, ihn an andere Dienste zu vermitteln. Und wenn es gut läuft, dann wird am Ende die Bewährung erlassen. Das ist bei uns bei etwa 2/3 bis 3/4 der Klienten der Fall. Das ist eine erstaunlich hohe Quote. Also es gibt relativ viele Menschen, die haben halt mal einen Fehler gemacht, einen schwerwiegenden Fehler. Weil, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt eine kleine Straftat begehe, dann kriege ich nicht gleich Bewährung, sondern vielleicht erstmal auch nur eine Geldstrafe. Aber mit etwas Unterstützung kommen die dann auch wieder auf den Weg und gehen dann auch wieder ohne weitere Belastungen aus der Bewährung raus. Und Widerrufsquote haben wir nur so rund 18%. Das sind dann die Fälle, die dann direkt das erste Mal ins Gefängnis gehen, wenn sie nur eine Bewährung hatten als Ausgangspunkt, oder eben wieder ins Gefängnis gehen. Ja, das ist so der Kernpunkt der Bewährungshilfe, ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Menschen, die einen ja doch etwas schwerwiegenderen Fehler gemacht haben, was sind denn da oder was wären so Beispiele, was für Fehler das sein könnten? Sie haben ja auch gesagt, dass rein wer jetzt nur eine kleine Straftat macht, nicht jeder sofort überhaupt eine Haftstrafe, sei es zur Verbüßung oder sei es auf Bewährung, bekommt, sondern oft auch mit Geldstrafen erstmal geahndet wird. Was sind denn dann, dass man mal so einen Vergleich hat oder mal so einen Punkt, sich zu orientieren, was wären denn so Fälle?
Naja, im Prinzip ist bei uns alles, was es im Strafgesetzbuch gibt. Wenn ich jetzt natürlich eine Ladendiebstelle begehe, dann muss ich mehrere begehen, bis dann irgendwann eine Bewährung kommt. Da wird am Anfang das Verfahren vielleicht sogar eingestellt beim ersten Mal gegen Auflagen. Man hat ja dann eh auch schon viel Ärger gehabt mit Polizei und so weiter. Wenn ich es dann wieder mache, dann kriege ich eine Geldstrafe, dann kriege ich eine höhere Geldstrafe und irgendwann gibt es dann eine Freiheitsstrafe. Also mit kleinen Delikten komme ich auch unter Umständen unter Bewährung, und dann ist aber auch manchmal so, das ist dann schon nochmal so ein besonderer Moment, wenn ein Richter sagt, also jetzt kriegen Sie Gefängnis, Sie müssen zwar noch nicht gleich rein, aber wenn Sie jetzt nochmal was anstellen, dann müssen Sie ins Gefängnis. Da steigt der Druck dann schon. Und dann gibt's natürlich Delikte, wenn jemand eine schwere Körperverletzung mit weitreichenden Folgen für das Opfer begeht, oder ein Sexualdelikt, oder Vermögensdelikte mit großen Schäden, Betrugsdelikte mit hohen Schäden, wo Menschen dann mehrere tausend Euro verlieren, dann ist allein schon die Schwere der Straftat natürlich so, dass man sagt, naja, da wird jetzt nicht eine Geldstrafe ausgewiesen, sondern da muss ja irgendwie ein Signal gesetzt werden, dass hier gegen schwerwiegende Regeln verstoßen wurde, gibt es eine Bewährung. Und Betäubungsmitteldelikte, also alles, Straßenverkehrsdelikte, Unterhaltspflichtverletzung, wenn ich meinen Unterhalt an meine Kinder nicht bezahle, bis hin natürlich auch zu Menschen, die ein Tötungsdelikt begangen haben. Also das wäre dann so das Maximum, wobei ich bin 30 Jahre im Berufsleben. Ich hatte nur ein einziges Mal in 30 Jahren einen Mörder, der nach lebenslanger Freiheitsstrafe, was ja dann in der Regel eine Haftzeit von mindestens 15, in der Regel auch 20 Jahre und mehr Haft bedeutet, rauskommt, mal zuständig wurde. Also es sind ganz seltene Fälle. Und es sind oft auch Klienten, die sind so lange im Gefängnis gewesen, die wollen da auf gar keinen Fall mehr rein. Daher sind dann andere Themen, die kommen ja in eine völlig veränderte Welt. Also wenn jemand, gibt auch Menschen, die 30 oder mehr Jahre im Gefängnis sind, vor 30 Jahren ins Gefängnis kamen, da gab's noch Telefonzellen, heute gibt's keine mehr. Oder ein Fahrkartenautomat, wo es keinen Knopf gibt. Wo drücke ich denn da drauf, dass es die Technik gibt, dass es eine Glasscheibe gibt und da kann ich drauf rumdrücken, das kannten die gar nicht und so. Und die Vollzugsanstalten bereiten die schon vor und zeigen denen manches, aber trotzdem kommen die in eine völlig veränderte Welt und müssen sich erstmal wieder an das normale Leben gewöhnen. Ja, ja, also die Bandbreite ist groß, eine große Vielfalt. Auch nach 30 Jahren kommt jede Woche irgendwie ein Mensch zur Tür herein mit etwas, was man jetzt noch nie hatte. Oder man hat dann plötzlich ein Urteil, wo man denkt, das ist jetzt aber auch anders, das habe ich so auch noch nie gelesen und so. Es ist doch immer wieder unterschiedlich, weil die Menschen sind unterschiedlich. Die Situationen, in denen sie straffällig wurden, sind unterschiedlich. Und das macht auch das Spannende an diesem Beruf.
Vielleicht gerade, wenn Sie sagen, wenn die Menschen dann zu Ihnen zur Tür reinkommen, wenn Sie im Voraus natürlich die verschiedenen Urteile, vielleicht auch / Schicksale sozusagen, auch schon mal begutachtet haben. Sie wissen ja in der Regel, wer dann zu Ihnen kommt. Wie ist da immer Ihr Gefühl, wenn so ein Mensch vor Ihnen steht? Beziehungsweise wenn Sie zurückdenken, welche verschiedenen Situationen hatten Sie schon? Gab es da sehr positive Momente? Gab es da vielleicht auch Momente, wo Sie sagen, das war Ihnen vielleicht auch ein Stück weit schon unangenehm, da war die Atmosphäre nicht besonders gut?
Ja, wir erleben natürlich auch, wie viele Behörden im Moment, dass die Menschen schwieriger werden, ja, dass sie egozentrischer sind, dass sie fordernder sind. Das heißt, da gibt's dann schon manchmal Situationen, wo Gesprächsverläufe auch herausfordernd sind, wo man vielleicht dann auch Grenzen setzen muss, wo man vielleicht auch überlegen muss, wann bestelle ich denjenigen ein oder diejenige. Das mache ich vielleicht nicht, wenn ich allein im Büro bin, sondern schaue, dass auch Kollegen da sind, falls es eskaliert, dass mir jemand helfen kann. Und am Anfang ist natürlich das Urteil das Prägende, also im Prinzip die böse Tat und dann kommt ein Mensch und dann setzt man sich mit dem auseinander und dann verändert sich natürlich der Blick. Das heißt nicht, dass sich das relativiert. Das sind Dinge, die gemacht haben, die nicht in Ordnung sind und da sagen wir auch immer wieder. Ja. Aber es gibt natürlich manchmal Gründe und dann muss man daran arbeiten. Warum kam es dazu? Warum hat sich der Klient in diese Situation hinein manövriert? Warum hat er keinen anderen Ausweg gesehen? Was müsste er verändern, dass, wenn wieder so eine Situation entsteht, er sich anders verhält? Und dann kommt mehr der Mensch in den Mittelpunkt. Ja, das verändert es dann. Ja, man liest manchmal ganz furchtbare Dinge und die relativieren sich nicht, aber wenn man Menschen dann kennenlernt, dann versteht man manches, das rechtfertigt das nicht, was die gemacht haben. Also wenn jemand eine schwere Körperverletzung begangen hat, wo Menschen wirklich geschädigt wurden, vielleicht sogar dauerhaft geschädigt wurden, das ist furchtbar. Aber trotzdem haben wir ein Bild in der Gesellschaft, so ist unser System aufgebaut, Menschen können Fehler machen, dann werden sie dafür bestraft, aber wenn sie dann die Strafe auch verbüßt haben oder teilverbüßt haben, dann müssen sie auch eine Chance kriegen und dazu sind dann wir an dieser Stelle ein Stück weit da. Und dann wenn die dann erleben, dass sie wieder in die Gesellschaft reinkommen, dass sie Arbeit finden, dass sie Wohnung finden, was im Moment unser größtes Problem ist, Wohnung ist ein ganz schwieriges Thema, dann gehen die auch dankbar. Ja, und wir sind zufrieden, wenn wir das Gefühl haben, der wird sowas nicht mehr machen. Ja, wenn man so den Eindruck hat, das kann man nie zu 100% sagen, aber man hat schon natürlich im Laufe der Jahre ein Gefühl dafür. Und der hat vielleicht auch verstanden, was das Problem war und wird diese Situation so nicht mehr entstehen lassen.
Ich meine, Sie sprechen ja sehr wichtige Punkte gerade auch an. Ja, wir haben dieses System, das ganz klar Menschen für Fehler bestraft, aber am Ende des ganzen Prozesses steckt ja auch immer der Hintergedanke der sogenannten Resozialisierung, dass Menschen wieder in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft so eingeführt werden, dass sie nicht rückfällig im Hinblick auf Straftaten werden. Und vorher haben Sie auch schon gesagt, bei Ihren Klienten, Sie haben nur eine Quote von 18%, die einen sogenannten Widerruf hat, die dann ja entweder die Strafe verbüßen muss oder nach einer abgesessenen Strafe eben wieder ins Gefängnis eingewiesen wird. Wenn Sie mal diese 18% neben die anderen 82% halten, Sie haben ja dann 82%, in denen die Maßnahmen sozusagen gewirkt hat, wo, ich sag mal überspitzt gesagt, ein anderer Mensch am Ende herauskommt, wie in den Prozess hineingegangen ist. Aber die anderen 18%, bei denen hat es ja sozusagen umgangssprachlich nicht so richtig funktioniert, sage ich jetzt mal, oder vielleicht noch nicht vollständig, ja, wenn wir es mal ein bisschen optimistischer auch ausdrücken. Was sind aus Ihrer Erfahrung raus da vielleicht so Eckpunkte, Gründe, warum diese 18% nachher eben im Widerruf landen?
Die höchsten Widerrufsquoten haben Klienten mit Sucht. Also Sucht ist natürlich ein furchtbares Thema in unserer Gesellschaft, durchaus verbreitet. Und das ist jetzt nicht nur die Betäubungsmittelsucht, sondern natürlich auch der Alkohol oder Medikamentenabhängigkeiten. Und es gibt einfach Menschen, die schaffen das nicht, sich von dieser Sucht zu lösen. Und das ist dann so eine Gruppe, sage ich jetzt mal, langjährige treue Kundschaft, die immer wieder kommt und die unter Umständen dann vielleicht auch zu den 82% gehören in der Form, dass sie sterben. Die werden auch nicht widerrufen. Ja? Also die verlassen auch die Bewährung, aber sie sterben. Das hat man durchaus. Also ich habe dann auch manchmal Klienten, wo ich sage, wissen Sie, meine Berufserfahrung sagt mir, so 2-3 Klienten sterben mir jedes Jahr. Sie stehen in dieser Liste relativ weit oben. Sie müssen wirklich grundlegend was verändern, sonst geht es nicht gut aus. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich sind Menschen mit einer sehr egozentrischen Persönlichkeit oder Persönlichkeitsstörungen, die vielleicht auch es nicht schaffen, Empathie für andere Menschen aufzubringen und mit einer sehr rigiden Haltung durchs Leben gehen und die man auch nur schwer erreicht. Und die dann auch immer wieder kommen. Und da gibt's natürlich auch Menschen, die im extremsten Fall überhaupt, also wenn sie schwerwiegende Straftaten begehen von uns, wenn sie überhaupt nicht erreichbar sind, am Ende in der Sicherungsverwahrung landen, was auch in Ordnung ist. Also wenn jemand schwer schädigend in der Gesellschaft dauerhaft sich verhält, dann muss die Gesellschaft da auch Möglichkeiten haben, sich davor zu schützen. Und solche hat man natürlich auch. Das sind Gott sei Dank wenige, das ist eine kleine Gruppe. Das Interessante an der Geschichte ist, dass in unserem Alltag diese Wiederholungstäter in Anführung unser Geschäft sehr prägen. Also die sind sehr präsent. Ja, die anderen, die so durch so eine Bewährung glatt durchgehen, die im Schnitt 3 Jahre geht. Also wir begleiten Menschen im Schnitt 3 Jahre lang. Die vergisst man relativ schnell. Also wenn man dann manchmal im System irgendeinen Namen liest, dann denkt man, wer war denn das, was hat denn der gemacht? Das hat man dann gar nicht mehr präsent. Aber die anderen, die man halt immer wieder hat, die die bleiben einem natürlich auch erinnerlich. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre dabei, ich habe Klienten, die mir immer wieder begegnen im Berufsleben, die habe ich als Jugendliche das erste Mal gehabt, am Anfang meiner Berufslaufbahn, jetzt sind es ausgewachsene Männer. Manchmal hat man, dann fragt man sich dann schon, ja, was ist da passiert, ja, warum hat er die Kurve nie oder warum kriegt er die Kurve einfach nie? Ja, das gehört auch dazu, damit muss man leben, dass man manche nicht erreicht, ja. Und wie gesagt, Sucht ist ein sehr wirkmächtiger Faktor. Das weiß ja jeder, der versucht, persönliche Lebensumstände zu verändern, also Rauchen aufzugeben oder weniger zu essen, mehr Sport zu treiben. Ja, also ich sage immer, das Schwierigste ist am Fitnessstudio ist das Aufstehen vom Sofa. Wenn man mal dort ist, dann geht es schon auch. Und so. Und die sind halt viel mehr verfangen in ihrer Sucht.
Ja. Etwa 1650 Klienten betreut er mit seinem Team zusammen und versucht sie, wir haben jetzt nochmal zielgerichtet über die Bewährungshilfe gesprochen, dort eben die Menschen zu begleiten, entweder in der Dauer ihrer Bewährung oder wenn sie eine Reststrafe auf Bewährung ausgesetzt bekommen, dass sie eben möglichst nicht mehr straffällig werden, dass sie den Weg, die Kurve, wie er sagt, zurück in die Gesellschaft finden, was eine sehr wichtige Aufgabe ist. Sucht ist dabei das am häufigsten oder zumindest das auch das schwierigste Thema. Die größte Menge der Personen, die in den 18% der Widerrufstäter ist, basiert auf Sucht. Und ich hatte es vor der Musikpause schon angekündigt, auf das Thema Cannabis ein Stück weit jetzt zu sprechen zu kommen. Da wurde natürlich in nicht allzu weiter Vergangenheit ein Suchtmittel legalisiert. Damit verbunden war auch auf gewisse Urteile eine Amnesie. Und Herr Strobel, was bedeutet das denn nun für Ihre Arbeit? Ich würde jetzt mal, ohne dass Sie es bestätigen oder dementieren müssen, vermuten, dass natürlich auch Fälle in Ihren Klienten vorkommen, die auf Cannabis beruhen. Was bedeutet das sozusagen für Ihre Arbeit nun?
Ja, es ist noch relativ viel Unsicherheit, weil man nicht genau in allen Details weiß, wie sich das Gesetz auswirken wird. Das ist ein Problem. Die Klienten kommen und sagen, ja, jetzt kann ich ja unbegrenzt konsumieren, was ja so nicht ist. Es ist ja nicht legalisiert worden. Es werden nur bestimmte Dinge nicht mehr strafverfolgt. Sind also straffrei gestellt worden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gebiet der Innenstadt der Stadt Ulm anschaue, dann werde ich hier im Gebiet der Innenstadt der Stadt Ulm faktisch nirgends öffentlich konsumieren dürfen, weil überall irgendwo eine Einrichtung ist, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet und im Umkreis von 100 Metern darf ich eben nicht konsumieren. Dann gibt es viele Bereiche, wo Menschen Hausrecht haben, Gastwirtschaften, Biergärten und so weiter. Oder Gemeinden, die Verbote erlassen werden in öffentlichen Plätzen, an Badeseen oder so. Sodass die Möglichkeit, öffentlich zu konsumieren, eigentlich, ich weiß gar nicht, wo man das dann noch machen können soll. Dann, ja, wenn ich privat bei mir zu Hause, ja, darf ich dann auf der Terrasse konsumieren, wenn in 100 Meter Entfernung ein Kindergarten ist oder nicht, oder da nur im geschlossenen Raum meiner Wohnung. Was ist, wenn ich das Fenster kipp und der Dunst zieht raus? Also das sind alles so Geschichten, da wird man jetzt mal sehen, wie dann das alles ist und die Rechtsprechung wird. Und der reine Besitz, bis 25 Gramm, wenn ich es mit mir führe, 50 Gramm zu Hause, der ist straffrei, auch jetzt im Rahmen der Amnestie rückwirkend straffrei, aber wir haben wenige Klienten, die nur wegen so etwas verurteilt sind. Meistens haben sie nicht nur Cannabis konsumiert, sondern auch andere Betäubungsmittel, Amphetamin, Kokain, also die ja weiterhin strafbar sind oder unter Strafe stehen, sodass sich an den Urteilen nur wenig ändern wird. Und es wird auch weiterhin Fälle geben, wo Richter den Cannabiskonsum verbieten im Rahmen von Bewährungsbeschlüssen, so wie wir auch Beschlüsse haben, wo Menschen untersagt wird, Alkohol zu trinken. Wenn ich nämlich durch den Konsum eines legalen, in Anführungszeichen, Mittels trotzdem weiterhin Straftaten begehe, dann kann der Staat auch den Konsum verbieten. Und da haben wir natürlich Diskussionen dann manchmal mit Klienten jetzt. Insgesamt ist das Gesetz schwierig, weil auch man kann es ja nirgends offiziell kaufen, man kann es nur selber anbauen oder man muss da Mitglied in so einem Club werden, bis diese Clubs funktionieren. In Bayern tut im Moment die Landesregierung alles, dass es möglichst wenig solche Clubs gibt. Und das ist auch ein Problem, das ich sehe. Politik hat jetzt entschieden, wir machen das ein Stück weit straffrei, aber es gibt keinen breiten Konsens in der Gesellschaft und es kann sein, in 2 Jahren nach der nächsten Bundestagswahl gibt es eine anders zusammengesetzte Bundesregierung und dann wird es wieder strafbar. Und das ist jetzt gerade für unser Klientel schwierig zu verstehen. Ja, warum ist es jetzt denn plötzlich wieder anders? Oder warum ist es doch erlaubt, aber warum ist jetzt das nicht erlaubt und so und so. Das Gesetz ist sehr kompliziert und den Menschen nur schwer zu erklären. Wir werden sehen, also man muss einfach abwarten, wie sich's entwickelt in den nächsten Monaten.
Also noch quasi viele offene Fragen zu diesem Thema. Muss man abwarten, was die nächste Zeit dort natürlich auch bringt. Ich möchte nun mal zum zweiten Bereich Ihrer Arbeit übergehen, zur Gerichtshilfe. Wir hatten eingangs schon gesagt, so zwischen 600 bis 800 Gerichtshilfe Aufträge erhalten Sie pro Jahr. Und was sich natürlich jeder fragt, was steckt denn dann hinter der Gerichtshilfe? Was darf man darunter verstehen? Wozu werden Sie beauftragt?
Ja, die spannende Frage ist immer, manchmal rufen uns Klienten an und sagen, oder Menschen an und sagen, ja, ich habe da ein Problem mit dem Gericht, Sie sind doch Gerichtshilfe, helfen Sie mir da damit? So ist es eben nicht, sondern Gerichtshilfe hilft dem Gericht beziehungsweise der Justiz. Wir haben, wobei manchmal auch den Menschen, das ist dann der indirekte Effekt. Wir haben im Prinzip drei Themenbereiche. Wir erstellen vor einer Gerichtsverhandlung im Auftrag von Gerichten oder Staatsanwaltschaften sogenannte Täterberichte. Das ist freiwillig für die Täter, also die müssen nicht zu uns kommen. Wir bieten das an. Dann reden wir mit denen über ihre Lebenssituation und wenn sie auch das wollen und dazu bereit sind, auch über die Straftat, warum ist das passiert und wie sehen sie das? Und bewerten dann ein Stück weit auch das, was wir da wahrnehmen und geben so eine sozialpädagogische Stellungnahme ab. Wie könnte denn jetzt der Staat angemessen auf den Verstoß reagieren? Auf was müsste man achten, insbesondere auch wenn jetzt zum Beispiel eine Bewährungschance noch möglich ist? Was müsste man in den Bewährungsbeschluss reinschreiben? Manchmal geben wir dann den Tätern natürlich auch schon Hinweise, was müssten sie verändern. Wenn einer mit einer Suchtproblematik kommt, dann empfehlen wir ihm natürlich dringend, eine Suchtberatungsstelle aufzunehmen und an seiner Suchtproblematik zu arbeiten. Oder wir sprechen darüber, ob er Möglichkeiten hat, den Schaden wieder gut zu machen. Also wenn er irgendeinen Sachschaden angerichtet hat, den zu bezahlen oder und solche Dinge. Das ist so der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, wir kriegen Opferberichtsaufträge. Das heißt, wir bieten Opfern von Straftaten an, dass sie mit uns über das, was ihnen passiert ist, reden dürfen. Da geht's dann mehr darum, wie haben sie das erlebt und welche Folgen haben sie zu tragen. Da geht es darum, den Gerichten einen Hinweis zu geben, was wäre denn eine angemessene Strafe, die man da aussprechen müsste und was müsste man dann im Umgang mit dem Opfer auch beachten. Opfer werden ja in der Regel dann als als Zeugen zum Gerichtsverfahren geladen und manche sind traumatisiert und vielleicht auch nicht so dann aussagefähig. Dann kann man eine Zeugenbegleitung organisieren. Man kann, Opfer haben manchmal Angst, bei Gericht dem Täter zu begegnen. Und dann kann man da Hinweise geben, dass die einen geschützten Wartebereich kriegen, dass man das so organisiert, dass sie dem Täter eben nicht begegnen, so einfach unvermittelt. Und wir beraten natürlich auch Opfer, vermitteln an den Weißen Ring, weisen auf Leistungen hin, die sie bekommen können nach dem Opferentschädigungsgesetz, Entschädigungsgesetz und solche Dinge. Und das verändert dann manchmal auch den Blick auf Straftaten. Und der dritte Bereich ist, es gibt Menschen, die haben Probleme, ihre Strafe zu begleichen, also speziell im Bereich der Geldstrafen, die Geldstrafe zu bezahlen. Und wenn die dann nicht zahlen, dann droht die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. Also Geldstrafen setzen sich ja zusammen aus so und so viel Tagessätzen, also so und so viel Euro. Und dann müssen die eine entsprechende Anzahl an Tagen ins Gefängnis. Und wir beraten die, welche Möglichkeiten es gibt, das zu vermeiden. Also dass man Raten zahlen kann, das wissen oft viele nicht, auch wenn es in den Schreiben dann schon auch drinsteht. Aber manche überlesen das dann auch und nehmen das nicht so wahr. Man kann... wenn man nicht bezahlen kann, weil man jetzt zum Beispiel keine Arbeit hat, auch gemeinnützige Arbeitsstunden machen und die Strafe abarbeiten, da beraten wir die dann auch. Und wenn jemand jetzt wirklich schwerwiegende Probleme hat, dann kann man auch mal drüber reden, kann man die Strafe, die Zahlung aussetzen, niederschlagen, was auch immer. Da gibt's auch noch Möglichkeiten im Wege der Gnade, wenn jetzt Dinge halt passiert sind nach einer Verurteilung, jemand, was weiß ich, erleidet eine schwere Krankheit, wird pflegebedürftig oder ein Unfall oder was auch immer, dann kann man da natürlich auch versuchen, Wege zu finden. Das sind so die drei Bereiche. Was wir auch manchmal machen, das ist dann die Verknüpfung zu unserem letzten Leistungsbereich, wenn wir Täter entdecken, die persönlich Geschädigte haben oder Opfer entdecken, die ein Interesse daran haben, dann schlagen wir auch gegenüber der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten den Täter-Opfer-Ausgleich vor, als Folge dann. Das wäre dann der nächste Schritt quasi, ja.
In den wollen wir natürlich auch gemeinsam reinblicken. Täter-Opfer-Ausgleich. Sie haben es jetzt schon angesprochen, der dritte und damit auch letzte Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe. Was dürfen wir uns darunter vorstellen, wenn nun Täter-Opfer quasi zusammenkommen, beziehungsweise was versteht man hier unter dem Ausgleich?
Ja, also ein Täter-Opfer-Ausgleich ist der Versuch, einen Konflikt, hinter Straftaten steht ja in der Regel ein Konflikt zwischen zwei Menschen, außergerichtlich zu regeln. Das ist ein Mediationsverfahren. Die Mitarbeiter bei uns, die das machen, die Mitarbeiterinnen, die haben eine Ausbildung, eine Mediationsausbildung, sind Mediatoren in Strafsachen. Wir sprechen dann erstmal mit beiden Seiten getrennt. Also wir sprechen mit dem Täter und mit dem Opfer und beide müssen das wollen. Also das kann man nicht verpflichtend verordnen. Das ist freiwillig. Und überlegen, ob dann aufgrund dessen, was wir da gehört haben, ob ein Täter-Opfer-Ausgleich überhaupt möglich ist. Also geht natürlich jetzt auf der Opferseite auch darum zu schauen, ist ein Opfer überhaupt in der Lage, sich mit einem Täter zusammenzusetzen oder hat es so schwere Traumata, dass das eher noch verstärkend traumatisierend wäre. Dann ist natürlich auch zu klären, ist der Täter denn überhaupt geständig? Wenn er nicht geständig ist, dann kann ich keinen Täter-Opfer-Ausgleich machen. Ist er bereit zuzugeben, dass er zumindest etwas, also in Teilen etwas getan hat, was nicht in Ordnung war, und ist er auch bereit, sich dafür zu entschuldigen? Und ist er auch bereit, eventuell auch einen Schaden, den er angerichtet hat, wieder gut zu machen. Und bei den Opfern geht es natürlich auch darum, haben die eine realistische Vorstellung, was sie denn dann von so einem Täter-Opfer-Ausgleich erwarten. Manchmal geht es ja auch um materielle Ausgleich. Wenn dann einer sagt, für die Ohrfeige will ich 100.000 Euro, dann wird man nicht zusammenkommen. Ja. Wenn wir das dann also das Gefühl haben, dass das klappt, also dass wir können die beiden an einen, dann setzt man sich zusammen. Wir haben eine neutrale Position und vermitteln das Gespräch und dann reden die über das, was da passiert ist. Und ein Täter entschuldigt sich, ein Opfer überlegt, ob es die Entschuldigung annimmt. Manchmal sagt ein Opfer, na, also so wie das formuliert ist, glaube ich nicht, dass das echt ist und das glaube ich nicht und so. Und dann muss man halt nochmal formulieren. Das ist manchmal auch ein nicht ganz einfacher Prozess, auch für Täter manchmal nicht ganz einfach. Und am Ende, wenn die sich einig sind, eine Wiedergutmachungsleistung vereinbaren, dann bewerten wir das als einen positiven Täter-Opfer-Ausgleich und geben das der Justiz zurück. Und dann kann bei Delikten, wo eine Freiheitsstrafe bis ein Jahr ausgeworfen werden könnte, das Verfahren eingestellt werden. Und bei Delikten, die darüber liegen, die Strafe gemildert werden. Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass das für Opfer, das erleben wir sehr oft, ein ganz kostbarer Prozess ist. Weil in der Regel ist in einem Strafverfahren das Opfer nur Zeuge. Und seine Bedürfnisse werden da nur wenig Berücksichtigung finden. Wenn es Schaden gibt, gibt es zwar so ein Adhäsionsverfahren, wo das Strafgericht auch die zivilrechtlichen Folgen mitregeln kann. Das machen die aber sehr ungern, weil sie eben keine Zivilrichter sind, sondern Strafrichter. Häufig ist es so, dass die Opfer die Schäden zivilrechtlich noch extra einklagen müssen und manchmal kriegen sie auch gar nichts, weil die Täter vielleicht bei denen nichts zu holen ist und das ist sehr unbefriedigend. Und in so einem Ausgleichsverfahren können die für sich auch klären, warum bin ich Opfer geworden, warum ist mir das passiert. Und das ist manchmal wichtig, ja, um einfach auch das zu verarbeiten, was man da erlebt hat. Und es nimmt auch Ängste. Also wir haben Situationen, wenn jetzt zum Beispiel zwei Unbeteiligte aneinander geraten und das Opfer den Täter vielleicht gar nicht richtig sehen konnte, dann weiß das vielleicht ja gar nicht, wie sieht der Täter aus? Und jeder, der ihm begegnet, also wenn das jetzt ein Mann war, der Täter, jeder Mann, der ihm begegnet, könnte dieser Täter sein. Da läuft man dann mit so einer Angst rum. Und wenn man dann in so einem Täter-Opfer-Ausgleich den zum einen sieht, weiß dann, wie er aussieht und dann zum Beispiel erlebt, dass das vielleicht eine Ausnahmesituation war, die ungewöhnlich war und das gar nichts mit einem selber zu tun hatte und es eher Zufall war, dass man Opfer geworden ist und der sich auch entschuldigt und es auch glaubhaft tut, dann ist diese Angst plötzlich weg. Die werden jetzt nicht die besten Freunde werden, aber es ist einfach aus der Welt geschaffen. Und es gibt natürlich auch Konstellationen. Ich sag jetzt mal, wenn zwei in einer Kneipe aneinander geraten, beide sind alkoholisiert, das spätere Opfer hat vielleicht die Freundin vom Täter angemacht, der hat ihm dann eine reingehauen, hat ihm den Kiefer gebrochen und die sitzen dann bei uns und ein Opfer kann dann sagen, ja, also das stimmt, ich hätte vielleicht da eine Freundin nicht anmachen sollen, aber dafür hättest du mir jetzt nicht den Kiefer brechen müssen. Und der andere sagt, ja, das war nicht in Ordnung, dass du mal vorne, aber ich hätte jetzt nicht gleich so reagieren müssen und so, und man klärt es, dann ist es erledigt. Wenn die zu Gericht gehen und dann wird der Täter verurteilt, dann denkt der vielleicht, nein, wegen dem Depp bin ich jetzt auch noch vorbestraft, der hat meine Freundin angemacht und jetzt bin ich auch noch vorbestraft. Und der Täter denkt, ja wie, der hatte Bewährung gekriegt, ich habe einen Kieferbruch gehabt, ich habe 4 Wochen lang Suppe löffeln müssen, das war alles unangenehm, mehrere Operationen und habe vielleicht heute noch Probleme mit meinem Gebiss. Das ist doch viel zu mild. Und wenn die wieder aufeinandertreffen, dann britzelt's immer noch in der Luft, sage ich jetzt mal. Und dann kann es vielleicht die nächste Eskalation geben. Und das sind so Dinge, die, da finde ich, so ein bisschen die Verantwortung auch beiden wieder zurückzugeben und auch dem Opfer wieder die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden. Ja, die Justiz tut sich manchmal schwer zu verstehen, dass Opfer selber entscheiden können. Also die denken immer, sie müssten Opfer vor den Tätern schützen. Opfer können selber entscheiden und wenn die dann zufrieden sind mit so einem Prozess, dann ist das für alle Beteiligten gut. Ja.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man Opfer wird, dann durch den Täter-Opfer-Ausgleich die Möglichkeit bekommt, mal die Hintergründe zu wissen, wie ist es denn dazu gekommen, ja? Was hat sich der Täter dabei gedacht oder in welcher Situation war oder ist er auch, dass diese Informationen dann vielleicht auch zu verstehen, dass man ja selber vielleicht, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, vielleicht auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und es nicht irgendwie jetzt ganz gezielt auf einen abgesehen war, dass einem diese Information schon fast mehr hilft, ein Stück weit auch beruhigt für die Zukunft, als wenn man tatsächlich nur dann der Gerichtsverhandlung beiwohnt, da mitbekommt, okay, er wird jetzt zu finanziellen Strafen verurteilt, beziehungsweise zu Haftstrafen, sei es auf Bewährung oder sei es eben auch zum Einsitzen, dass einem das natürlich dann mehr bringt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Von daher hört sich für mich der Täter-Opfer-Ausgleich durchaus als eine sehr sinnvolle Maßnahme an, wenn beide bereit dazu sind, die richtigen Voraussetzungen haben, sie gemeinsam an den Tisch zu bekommen. Und wenn sie sich eben nicht gemeinsam, ich sage jetzt mal, einigen können oder nicht gemeinsam auf einen Konsens kommen, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, das Ganze gerichtlich so fortzusetzen. Drei Bereiche gibt es in der Bewährungs- und Gerichtshilfe. Das ist zum einen die Bewährungshilfe, steckt eigentlich schon im Namen, genauso die Gerichtshilfe und nicht im Namen, aber der dritte und wichtige Bereich, wir haben eben schon angefangen drüber zu sprechen, ist der Täter-Opfer-Ausgleich. Wenn Täter und Opfer beide bereit dazu sind, und natürlich auch ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal die Voraussetzungen beziehungsweise die Bereitschaft oder auch, Sie hatten vorher mal gesagt, wenn man zum Beispiel für eine Ohrfeige 100.000 Euro möchte, da wird man nicht unbedingt zusammenkommen, also vielleicht auch, ich sage es mal, ein realistisches gemeinsames Bild vielleicht auch irgendwie hat, dann kann man hier zusammenkommen. Ich hatte vor der Musikpause angekündigt, ich möchte Sie natürlich ein Stück weit zu Ihren Erfahrungen befragen, beziehungsweise was Sie in Ihren 30 Jahren auch so erlebt haben, was für Fälle es da so gab und möchte eigentlich über den Weg einsteigen, überhaupt zu fragen, was für Fälle denn überhaupt für Täter-Opfer-Ausgleich in Frage kommen, ja. Ein Rauschmitteldelikt, da gibt's ja kein wirkliches Opfer, ja. Das wird dementsprechend natürlich hier dann nicht relevant sein. Aber welche Fälle landen sozusagen dort bei Ihnen auf dem Tisch?
Grundsätzlich ist zum Täter-Opfer-Ausgleich alles geeignet, wo es einen persönlichen Täter und ein persönliches Opfer gibt. Also wenn ich jetzt natürlich bei Aldi klage, kann ich mit Herrn Aldi schlecht den Täter-Opfer-Ausgleich klaue, kann ich mit Herrn Aldi schlechten Täter-Opfer-Ausgleich machen. Aber wenn natürlich jemand persönlich bestiehlt, vielleicht sogar im persönlichen Umfeld oder so, und dann kann man darüber natürlich reden, ja, oder im familiären Umfeld. Also Körperverletzungsdelikte sind gut geeignet. Wir unterscheiden auch zwischen situativen Taten, wo Täter und Opfer sich nicht kannten vorher, die einfach zufällig aufeinander getroffen sind. Also was weiß ich, zwei Männer, die am Fußballplatz aneinander geraten, alkoholisiert über das, was sie da sehen. Und dann sitzen die bei uns und stellen erstaunt fest, sie sind beide Fans derselben Mannschaft, haben sich nur missverstanden. Ja, das sind ja ganz spannende Geschichten. Ja, warum ist das so eskaliert? Ja. Aber es gibt natürlich auch Beziehungstaten, Konflikte am Arbeitsplatz, Konflikte in der Partnerschaft, Konflikte in der Nachbarschaft, die dann bei uns landen, wo manchmal auch das Ziel ist, der Justiz, also wenn wir das jetzt strafrechtlich sanktionieren, dann ist ja das Problem nicht weg. Die sind ja weiter Nachbarn, weiter Kollegen, weiter vielleicht in einer partnerschaftlichen Beziehung. Und dann geht es natürlich darum, was muss ich verändern für die Zukunft? Das ist ein ganz anderes Thema und da ist es auch so, je nachdem wie die Konstellation ist, wenn wir das Gefühl haben, es gibt ein gewisses Gefälle zwischen Täter und Opfer, machen wir solche Verfahren auch mit zwei Kolleginnen und Kollegen im sogenannten Tandem und dann übernimmt eben einer zwar die neutrale Rolle, die vermittelnde Rolle, der andere aber vielleicht eine unterstützende Rolle für das Schwächere, für den schwächeren Teil. Weil es kann ein Täter auch natürlich in so einer Situation mal einen Satz raushauen und ein Opfer ist sprachlos. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der dann für das Opfer vielleicht auch spricht und es dann auch wieder in eine Situation zurückführt, wo es dann wieder agieren kann. Und wenn man Nachbarschaftskonflikte hat, dann kommen die und dann erzählen die einem natürlich jetzt nicht den einen Vorfall, sondern schon eine 10-jährige Geschichte und was der damals gemacht hat und dieses und der hat das gemacht und jenes und so weiter. Und dann sitzt man da und sagt, naja, also wenn ich das jetzt alles so höre, Sie beobachten ja Ihren Nachbarn ständig. Ich habe jetzt so die Fantasie, als nächsten Schritt werden Sie Kameras installieren, um den also immer. Und dann, woher wissen Sie das? Ich habe sie schon gekauft, ich habe sie nur noch nicht aufgehängt und so. Also das und dann redet man natürlich vielleicht mal drüber, ja, was ist denn da noch an Lebensqualität, wenn sich alles nur noch um das dreht? Und ist es denn wirklich alles so? Ist alles, was passiert, auch wirklich vom Nachbarn aus? Oder werden da nicht auch Dinge interpretiert? Und dann kommt man manchmal gar über den einzelnen Vorfall zu reden, bringt einen dann nicht weiter, sondern über die Frage, was müsste sich denn verändern, dass beide gut leben können? Ja? Und dann trifft man Vereinbarungen. Manchmal gibt's auch die Erkenntnis, eigentlich muss ich wegziehen, wenn ich das, ich halte es sonst nicht mehr aus. Das ist auch eine Lösung, ja. Oder in partnerschaftlichen Konflikten kann eine Lösung sein, dass man eine Paartherapie macht. Die andere Lösung kann sein, man trennt sich. Und dann schaut man halt. Wir vermitteln auch dann an Beratungsstellen. Und schauen, ob das funktioniert und schließen dann das Verfahren erst dann ab, wenn wir das Gefühl haben, das ist gut. Da muss man dann manchmal etwas mehr Geduld haben. Und so gibt es eine große Vielfalt an Konstellationen, wo man das einsetzen kann. Und am Ende ist es immer eigentlich, wenn es denn klappt, ein gutes Ergebnis. Und klappen tut es meistens, wenn überhaupt schon mal die Bereitschaft ist, zu reden. Die meisten Täter-Opfer-Ausgleiche, die scheitern daran, dass sie von vornherein schon sagen, ich will das nicht. Ja, und dann ist das auch in Ordnung, das ist ein freiwilliges Angebot, dann geht's zurück zur Justiz. Ja.
Vielleicht, Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, die meisten scheitern daran, dass die Täter oder Opfer oder beide das nicht möchten. Vielleicht verlieren wir kurz noch ein Wort darüber, wie so ein Täter-Opfer-Ausgleich überhaupt angestoßen wird. Kommt das seitens der Justiz? Kommt das seitens einer Partei? Wie wird denn der Prozess überhaupt in Gang gesetzt?
Also in den meisten Fällen entscheidet es die Staatsanwaltschaft. Also die bearbeitende Staatsanwältin oder der bearbeitende Staatsanwalt schaut sich das an und denkt, das ist geeignet und schickt es uns. Manchmal ist es auch so, dass Beteiligte schon zu Anwälten gegangen sind, also sowohl Täter wie auch Opfer, und eine Seite dann den Vorschlag macht. Wir könnten uns auch einen Täter-Opfer-Ausgleich vorstellen. Manchmal entwickelt sich das im Laufe einer Hauptverhandlung und ein Richter, eine Richterin sagt dann, okay, ich unterbreche jetzt das Verfahren, gebe es zum Täter-Opfer-Ausgleich und wenn das klappt, dann stellen wir das Verfahren ein. Das sind so die Zugangswege. Aber wir brauchen immer einen offiziellen Auftrag. Es gibt andere Länder, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass sogenannte Selbstmelder zu den Vermittlungsstellen kommen können. Das geht bei uns nicht. Wir brauchen einen Auftrag der Justiz.
Auf jeden Fall viele spannende Aufgaben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, die da auf die Bewährungs- und Gerichtshilfe von Hans-Peter Strobel in Ulm natürlich ganz speziell, aber ich denke, das wird über Deutschland hinweg nicht groß anders sein. Das wird sich sehr, sehr ähnlich verhalten. Spannende, vielfältige Aufgaben von der Bewährungshilfe über die Gerichtshilfe bis hin zum Täter-Opfer-Ausgleich. Das bewältigen Sie alles. Nochmal kurz auch ein paar Zahlen. 1650 Klienten pro Jahr, etwa 600 bis 800 Gerichtshilfeaufträge. Viel Arbeit, viele verschiedene Geschichten, Urteile, die also Hans-Peter Strobel mit seinem Team sich damit beschäftigen, damit fokussiert sind. Man kann das ganze Team bzw. die Bewährungs- und Gerichtshilfe auch ehrenamtlich unterstützen. Und Herr Strobel, da möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, uns vorzustellen, was man tun darf, wie man sich unterstützen kann.
Also Ehrenamt gibt es bei uns nur im Bereich der Bewährungshilfe. Da kann man im Prinzip als ehrenamtliche Bewährungshelferin oder ehrenamtlicher Bewährungshelfer Fälle mit betreuen. Man wird unterstützt durch einen hauptamtlichen Teamleiter, man wird auch geschult. Wir führen regelmäßig Fallbesprechungen durch und man übernimmt dann Fälle der Bewährungshilfe. Jetzt natürlich nicht schwierige Fälle, wir suchen die raus. Also jeder Fall, der ins Ehrenamt geht, wird vorher von dem Hauptamtlichen angeschaut. Und dann betreut man Klienten ehrenamtlich. Das sind oft Fälle, die bei uns vielleicht Gefahr laufen, unterzugehen, weil die schwierigeren uns natürlich mehr binden und deswegen im Ehrenamt ganz gut aufgehoben sind. Und wir machen das auch vor dem Hintergrund, dass wir diese Aufgabe ein Stück weit in die Gesellschaft zurückgeben wollen. Straffälligkeit passiert in der Gesellschaft und die Gesellschaft sollte natürlich auch einen Beitrag leisten zur Resozialisierung und Ehrenamtliche tun das. Und natürlich sind Ehrenamtliche für uns auch Multiplikatoren, die erzählen vielleicht auch ein bisschen was über das, was sie da tun, wobei sie schweigepflichtig sind zu den sozialen Gesichtspunkten ihrer Fälle, aber so allgemein und dadurch wird natürlich unser Arbeitsfeld auch in der Gesellschaft bekannter. Und wer sich da melden will, kann sich gerne bei uns melden. Man findet uns, wenn man Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg googelt im Internet, auf der Homepage gibt's Kontaktdaten. Wenn man ein bisschen sucht, auch die Kontaktdaten der Einrichtung Ulm und meine. Aber man kann auch an die Zentrale schreiben, dort anrufen, die vermitteln dann an uns weiter.
Und dann kann man Sie unterstützen, selber zum Bewährungshelfer werden, also dort dann die Fälle, über die wir anfangs auch gesprochen haben, also nicht alle Fälle, sondern natürlich die etwas leichteren, mitwirken, die Menschen zurück in die Gesellschaft führen, schauen, dass, ich zitiere nochmal, sie die Kurve natürlich auch kriegen und vor allem dann auch beibehalten, aber nicht die Kurve wieder zurück, auch ganz wichtig. Spannend also, dass man das machen kann. Herr Strobel, wir kommen zum Ende unserer gemeinsamen Sendung und deswegen halte ich es an der Stelle kurz. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre vielen Informationen, für die Einblicke, die wir in Ihr Berufsfeld, in die Bewährungs- und Gerichtshilfe bekommen haben und wünsche Ihnen für die Zukunft ja viel Kraft, viel Energie, was Sie sonst eben benötigen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Hat Spaß gemacht.
Wird vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen sein, vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht bringen wir dann sogar mal jemand aus dem Ehrenamt mit. Können wir uns gemeinsam drüber unterhalten. Ja, in der Plattform auf der 102,6.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.